So, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen jetzt als nächste Sprecherin eine Gastreferentin ankündigen. Ich habe kurz vorher mit ihr gesprochen, Frau Nicole Eriksson. Frau Nicole Eriksson kommt eigentlich aus den USA, aus Maryland, ja, und ist aber hier in Europa, nämlich in München, sesshaft geworden, aus familiären Gründen auch. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, Diätassistentin von ihrer Ausbildung, koordiniert die onkologische Ernährungstherapie am Comprehensive Cancer Center der Technischen Universität, der Ludwig-Maximilians-Universität in München, am Klinikum der Uni München, arbeitet in diversen Gremien und Verbänden mit, unter anderem in der Arbeitsgemeinschaft Prävention und integrative Onkologie der Deutschen Krebsgesellschaft, hat zahlreiche Publikationen verfasst, unter anderem ein Buch, das lesenswert ist. Ich habe das gerade gegoogelt vorhin. Sie ist Erstautorin dieses Buches zum Thema Ernährung, Personalisierung der Ernährung. Das ist ein spannendes Thema, finde ich. Ja, wir haben Sie heute bei uns. Wunderbar, dass Sie zu uns gekommen sind. Es geht um das Thema Mangelernährung bei Krebs, digitales Lösungsmodell, Eat What You Need. Vielen Dank, Frau Eriksson, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung und die nette Einführung. Ich glaube, ich muss nicht mehr zu meiner Person sagen. Ich wollte aber an meine Vorredner anschließen gleich und sagen, dass wir können auch gleich die Patienten quasi den Schuldgefühl nehmen, dass die was falsch gegessen hat und deswegen haben sie Krebs. Das ist auch ein ganz gewisser Teil, wo, wenn die Patienten gar keinen anderen Grund finden, worauf sie das zurückführen können, war da das ihre schlechte Ernährung ihr ganzes Leben lang. Und ich kriege diese Frage auch genauso oft wie alle anderen. Und es gibt auch ich hätte auch einen anderen Vortrag bringen können, wo ich alle diese Quatsch-Theorien, wie er gerade gemacht hat, auch hier raufgebracht hat und zeigen könnte, was unsere Patienten finden und wie sie wirklich auf diese Idee kommen. Aber bevor ich anfange, kann ich Ihnen einen Satz geben, den Sie jeder Patienten auch sagen kann, dass Ernährung kann weder den Krebs noch heilen oder fördern. Es ist eine supportive Maßnahme, die den Immunsystem unterstützen kann. Es kann eine Menge beileisten in der Lebensqualität. Es kann auch dazu beitragen, den Symptome auch zu lindern, nicht zu lösen. Aber wenn die Patienten das verstehen, dann haben sie eine Menge auch erreicht, ohne dass sie sich über Ernährung ganz gut auskennen. So, ich sollte aber heute über Mangelernährung reden. Schon bevor ich geboren wurde, war dieses Thema schon bekannt in der Medizin. Aus Butterworth et al., der war ein britischer Wissenschaftler, der hat schon gesagt, dass es gibt ein Skeleton in the hospital closet. Und er hat auch gesagt, dass diese Mangelernährungsthema muss auch mehr in dem Bewusstsein von allen vorrücken. Es ist leider so, dass bis heute ist es nicht wirklich genügend passiert. Bei der Krebserkrankungen liegt der Mangelernährungsstatus zwischen 30% und 80%. Das ist natürlich sehr abhängig von der Tumor, von den Stadien, von der Art, der Lokation und der Therapieansatz und auch wie lange der Patient schon erkrankt ist. Es gibt zahlreiche Faktoren, die es beeinflussen. In Europa sind die Zahlen aber immer ernüchternd. Eine multizentrische Studie in auch Frankreich hat gezeigt, dass über 60% der Patienten, der onkologischen Patienten, litten unter Gewichtsverlust. Aber sehr wichtig zu wissen ist, die übergewichtigen Patienten wiesen noch eine höhere Prävalenz der Mangelernährung auf. Und das ist ganz, ganz wichtig zu merken. Man kann Mangelernährung nicht mit den Augen sehen. Eine andere Studie, die aus Europa und Kanada, ich weiß nicht, warum Kanada dazu gekommen ist, aber es ist eine total interessante Kombination. Der ist eine populationsbasierte Studie mit über 8000 Teilnehmern. Der hat auch ebenso solche Zahlen gezeigt, dass fast 3/4 die Patienten litt unter einer unbeabsichtigten Gewichtabnahme. Und der Kombination von BMI und Prozent der Gewichtabnahme war verbunden mit dem Gesamtüberleben von diesen Patienten, unabhängig von der Tumorart, Stadium und Lokalisation. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass Mangelernährung alleine kann auch ein prognostischer Faktor werden. Die Ursachen einer Mangelernährung sind sehr komplex. Es gibt sehr viele Faktoren, die auch dazu beitragen und es beeinflussen. Ich glaube, ich muss Ihnen nicht ganz viel über die psychologischen Faktoren, die dazu beitragen, die Angst um das Essen und so weiter. Sie werden sicherlich öfters damit konfrontiert. Es gibt aber medikamentöse Gründe, die selbst Ärzte übersehen. Und ich rede hier nicht über den verschiedenen Antikrebstherapien, die auch so in gewisse Faktoren beitragen, dass der Nahrung reduziert sind, sondern andere Medikamente, die auch vor der Krebserkrankung möglicherweise auch die Nahrungsaufnahme beeinflusst hat. Ein Beispiel ist, wenn man eine Diabetiker hat, die gerade jetzt auf Metformin eingesetzt wurde. Der Metformin in die ersten 3 Monate beeinflusst sehr den Gastrointestinaltrakt, wenn man eine Umstellungsphase hat. Das heißt, dass der Patient könnte in dieser Phase auch eine geringere Aufnahme von Nahrung haben. Und es gibt zahlreiche Medikamente, die auch ähnliche Effekte bei unseren Patienten auch mitbringen. Dann kommt der Schmerz. Manche Leute reagieren auf Schmerz, indem sie gar nicht essen. Auch gastrointestinale Störungen, da brauche ich auch nicht ganz viel zu erklären. Wenn diese Faktoren alle zusammenkommen, dann fängt an die reduzierte Nahrungsaufnahme. Das ist nicht unbedingt die Mangelernährung, aber der Anfang. Dann kommt der Gewichtsverlust und dann noch bei Krebspatienten kommt die krankheitsbedingte Faktoren und auch die Immunschwäche und die immunsystemologische und die physiologische Veränderungen, die bei einem Patienten auch mit Krebs auch vorkommen können. Dann fängt ganz schnell der Muskelverlust an und nicht die gewünschte Fettmasse. Der wird auch mit ziemlich am Anfang verloren. Und dann kommt alle die zahlreichen möglichen Folgen davon. Wir sehen, das ist alles von Wundheilungsstörung bis langfristig zu Knochenbrüchen und erhöhte Pflegebedürftigkeit führen können. So eine Mangelernährung ist auch ein ganz wichtiges Thema, die wir alle auch beachten müssen. Es ist nicht in diesem Modell, weil es ist nicht wissenschaftlich bewiesen, aber ich würde auch behaupten, dass ein Großteil der Mangelernährung bei unseren Krebspatienten liegt auch an einem Wissensdefizit bzw. eine fehlerhafte oder schlecht informierte Ernährungsentscheidungen. Und hier kann ich Brustkrebspatienten aus ein gutes Beispiel bringen. Die sind die Patienten, die am meisten ihre Krebs auf ihre Ernährung auch zurückführen möchten. Und die googeln und finden im Internet ganz interessante Dinge, die auch unnötigerweise zu einem Gewichtsverlust führen können. Was können wir dagegen tun? Zuerst müssen wir Mangelernährung erkennen. Das wäre der erste Schritt. Und hier habe ich 2 Beispiele und dann würde ich Ihnen ganz einfach allgemein fragen, welche von diesen 2 Patienten mangelernährt sei. Hat jemand eine Idee? Das ist korrekt. Die meisten kriegen das aber nicht hin bei der ersten Schritt. Ich habe aber ein bisschen in meinen Folien auch vorher auch als Hinweise gegeben. Der Definition von einer Mangelernährung nach den Leitlinien ist ein ungewollter Gewichtsverlust von 5% innerhalb 3 Monate. Und das ist auch da zurückzuführen auf dem, dass der Mangelernährung geht auf der reduzierte Gewicht geht auf die Muskelmasse und nicht auf die gewünschte Fettmasse zurück. Und das beeinträchtigt ganz viel bei der Patienten. So, das heißt, bei selbst einem 100 Kilo Mensch kann 4 oder 5 Kilo, was wir nicht sehen können, bei diesem Mensch auch schon eine Mangelernährung, eine anfangende Mangelernährung auch bedeuten und auch solche Konsequenzen mit sich bringen. Das Zweite, was wir machen können, gehört auch zu der Erkennung. Und da habe ich, es gibt mehrere Tools, um das zu erkennen in den Klinik. Es gibt mehrere Screening-Bogen, die man auch anwenden kann. Aber diese ist meine persönliche Favorit. Der heißt der PGSGA. Und die ist meine Favorit, weil der erste Teil davon kann von den Patienten selbst ausgeführt werden. Und in einer Zeit, wo Patient-Reported Outcomes wirklich dann mehr und mehr Wichtigkeit zugegeben wurde, finde ich, dieses Assessment-Tool sollte auch mehr Beachtung geben. Es ist auch eine gute, weltweit anerkannte Tool, die gibt es in mehreren Sprachen und die hat auch sehr viele Aspekte dabei. Der erste Teil, der Shortform, kann allein stehen und das ist der Teil, der vom Patienten ausgeführt ist. Und dann an der anderen Seite kann jede Fachkraft auch lernen, wie man der zweite Seite ausführt. Und da sind biologische Faktoren wie Fieber und Muskelmasse auch mit aufgefasst. Aber der zweite Teil muss nicht unbedingt da sein. Eine höhere Werte von dieser PGSGA und sogar der Kurzform, das ist der Teil, von die Patienten selbst ausfüllen kann, würde mit einer längeren auf Dauer und eine geringere Chemotherapietoleranz in eine erhöhte Mortalitätenverbindung gebracht werden. Diese Tool sehen Sie hier. Es ist wirklich leicht, ganz schnell. Und die gibt es jetzt seit dieses Jahr validiert auf der deutschen Sprache. Was auch ganz cool ist an diesem Tool, ist, dass es in jeder Sprache genauso übersetzt wurde und genau in diesem Format auch vorgelegt würde. Das heißt, wenn Sie einen Patienten haben, die Arabisch spricht oder Chinesisch, dann sehen Sie, die haben da angekreuzt und Sie wissen ganz genau, das heißt Verstopfung, dann wissen Sie, was der Patient hat. Und das finde ich an diesem Tool einzigartig, dass das so in mehreren Sprachen vorliegt und die kann man in alle Sprachen im Internet, die auch schon validiert übersetzt sind, auch aufrufen. Und das, denke ich, könnte jeder Fachkraft von jedem Bereich auch schon einsetzen und eine mangelnde Ernährung auch zuerst erkennen. Der PGSGA erhöht auch die Awareness für das Thema Mangelernährung auch. Und da gibt es eine ganz interessante Studie, die auch diesen Monat, ich glaube vor einer Woche sogar publiziert wurde. Der hat gezeigt, der ist assoziiert mit einer Increased Awareness für Malnutrition Risk in Patients mit Head and Neck Cancer. Das heißt, dass unter die Fachkräfte, die diese Tool benutzt haben, haben die auch gelernt, dass es doch mehr Mangelernährungsprävalenz gibt, als die vorher gedacht hat. Aber ich würde auch behaupten, das Gleiche gilt für Patienten, weil die fangen an nachzudenken. Die wissen vielleicht auch nicht mal, welche Score sie haben, aber sie sehen die Fragen, die gefragt wurden. Und da bringen sie auch die Patienten zu überlegen. Und das hilft auch. So, ich glaube, diese Tool ist auch eine sehr gute Tool. Das nächste Schritt, was ganz wichtig ist, ist auch, wenn Sie die Mangelernährung erkennen, dass Sie eine berufsübergreifende Zusammenarbeit auch erstreben. Und Sie brauchen dafür alle Berufsgruppen. Sie brauchen Ihre Berufsgruppe, weil das ist eine ganz wichtige Begleitung. Aber Sie brauchen auch die Versorgungsmanagement. Sie brauchen auch die Diätologen oder Diätassistenten, je nachdem, in welchem Land Sie wohnen. Sie brauchen auch die Pflege, Sie brauchen auch die Ärzte. Sie brauchen auch sogar die Apotheker teilweise. Und es ist ganz wichtig, mit all diesen Berufsgruppen auch zusammenzuarbeiten, sonst kann der Mangelernährung nicht komplett entgegengewirkt werden, wenn es einfach von einer Fachkraft alleine kommt. So, das nächste ganz wichtige Ziel, finde ich, für einen Patienten ist eine realistische Zielsetzung. Und ich glaube, ich brauche Ihnen auch da nicht zu erklären, warum das wichtig ist, aber viele wollen schon, dass der Patient anfängt zuzunehmen oder der Patient will das selbst. Die fühlen sich unter Druck gesetzt, zuzunehmen. Aber für mich wäre eine realistische Zielsetzung und auch sogar ein riesiger Erfolg für meine Patienten, wenn sie einfach ihr Gewicht stabil halten. Weil da finde ich, die haben eine Menge erreicht erstmal. Wenn man denkt manchmal, wie schwierig es ist für manche Patienten überhaupt zum Essen, wenn sie dann schaffen, dass sie ihr Gewichtsziel auch stabil halten, dann haben sie schon eine Menge erreicht und es erleichtert die Patienten sehr, wenn ich das denen entnehme, dass die nicht zunehmen muss, sondern einfach im Moment akzeptieren kann, dass es so ist und die können auch so bleiben und solange, dass die nicht mehr Gewicht verlieren, ist es momentan okay. Natürlich, wenn sie zunehmen, wäre das noch besser, wenn sie ein sehr niedriges Gewicht haben, aber den Erstziel sollte wirklich Gewichtstabilisierung sein und wir arbeiten bei uns sehr viel mit einem Konzept, der heißt Energiedichte und das berührt sich auf den Kalorienmenge pro Lebensmittel, pro 100 Gramm Lebensmittel. Wenn Sie nur eine Lebensmittel umdrehen und auf die Etikett schauen, dann ist immer auf 100 Gramm bezogen. Das ist eine ganz leicht praktikal umsetzbare Empfehlung, die Patienten auch folgen können. Und Sie sehen da ein Beispiel von einem Frühstück. Die erhöht nicht wesentlich den Lebensmittel, die dabei aufgenommen würden, aber Sie sehen ganz genau hier, was der Kalorienunterschied ist. Hier haben wir ein Frühstück mit nur 277 Kalorien und wenn man nur ein paar kleine Änderungen macht, die machen keinen Unterschied in der Magenfülle oder dem Füllegefühl von den Patienten, aber es bringt eine Menge Kalorienunterschied. Und das ist für mich der erste Schritt, gegen eine Mangelernährung zu kämpfen. Man sieht hier, der Semmel wurde ausgetauscht gegen einen Croissant, der Butter bleibt gleich, der Konfektur bleibt gleich. Aber der Kaffee mit Milch ist stattdessen mit Sahne, wenn das für die Patienten akzeptabel ist. Und hier haben wir ein Glas Orangensaft auch dazu geführt. Auch, aber ohne die Orangensaft wäre das ein wesentlicher Unterschied in Kalorien. Und da kann man eine Menge erreichen mit der Vorliebe von den Patienten. Man muss nicht die Ernährung selbst viel ändern, aber man kann beliebte Lebensmittel mit anderen beliebten oder akzeptablen Lebensmitteln ersetzen, um diese Ziele zu erreichen. Und das kann auch eine Menge schaffen bei Patienten, bevor wir zu den weiteren Maßnahmen greifen, wie Trinknahrung oder enterale oder parentale Ernährung. So, was Sie auch wissen, glaube ich schon, ist, dass Aspekte rund um die Ernährung müssen auch berücksichtigt werden. Sie können nicht nur über Lebensmittel mit Patienten reden, Sie müssen auch darüber reden, was die Atmosphäre ist, wie sie essen. Ein großes Problem in unserem Klinikum ist, dass die Portionen überfordern unsere Patienten schon. Und es ist fast unmöglich, von unserer Küche kleinere Portionen zu bekommen. Manchmal kann die Pflege da eingreifen und irgendwas tun, um das zu verhindern. Aber das ist bei uns, ich sehe, als ein großes Hindernis. Aber das Zuhause kann auch ersetzt werden. Eine gut gemeinte Angehörige stellt meistens eine riesige Teller vor diese Patienten, weil sie wollen unbedingt, dass diese Patienten isst. Und da muss man die Angehörige auch mitnehmen und denen erklären, dass es auch jedes Biss ist. Auch wichtig. Und wenn Sie diese energiedichte Konzepte auch noch dazu haben, kann man die auch erklären, dass jeder Biss auch was bedeutet. Und es ist nicht unbedingt die Menge, sondern der Tatsache, dass dieser Patient isst und auch einen Genuss am Essen und nicht einen Stress hat. Das ist sehr wichtig, um diese Aspekte rund um den Essen zu berücksichtigen. Ich weiß, es ist eine große Liste und ich habe nicht erwartet, dass Sie das lesen, aber Sie können das im Internet eigentlich finden. Ich habe auch vorhin ein bisschen angedeutet über den Wissensdefizit oder fehlerhafte informierte Entscheidungsfindung, die Patienten hat, die an der Mangelernährung auch zurückzufolgen sind. Und das liegt auch daran, wo suchen die Patienten nach Information? Die haben eine Krebserkrankung und die erste, was sie sich fragen, wissen sie ganz genau, ist, was kann ich für mich tun? Das sind nur die drei Aspekte: Psychologie, Ernährung und Sport. Und die finden alle oder alle drei wichtig, je nachdem, welche Personalität sie haben. Und dann googeln die. Und was finden die? Sie sehen hier, da ist eine gute Studie mit fast 500 Patienten. Und es hat einfach gefragt, wo sie ihre Informationen über komplementäre Medizin bekommen. Da sind die Ärzte die Letzte dran. Patienten, mit Patienten. Dann kommt die Others. Da weiß ich nicht, wer dabei war. Aber die größeren Quellen, und da fast 60%, haben das entweder von den Medien oder Freunden. Und Sie können auch sich vorstellen, was für interessante Informationen das manchmal ist. So, ich bringe Ihnen ein paar Beispiele. Ein Tag liest man, dass Kaffee Gift ist. Am nächsten Tag liest man, dass Kaffee bringt kein Krebs mit sich. Dann sitzen die Patienten da, die haben beide diese Informationen gelesen, die wissen gar nicht und die sind einfach verzweifelt. Die weinen über ihr Kaffee dann. Dann haben wir auch solche Schlagzeilen. Tumorpatienten heilen sich mit einer Antikrebsdiät. Das habe ich auch schon am Anfang gesagt, ist gar nicht möglich. Dann haben wir diese Frau, die ist eine meiner Lieblingsfrau, weil sie total interessant ist. Sie heißt Jessica Ainscough. Sie ist 2013 gestorben. Sie hat eine Krebsdiät gefolgt, der heißt Gerson Theory. Und der wurde von einem Mechaniker, einem deutschen Mechaniker entwickelt. Der ist inzwischen gestorben. Aber diese Theorie ist wegen ihr auch wieder ganz groß beliebt unter unseren Patienten. Der enthält 10 Kilo Obst und Gemüse in Form von frisch gepresstes darf jeden Tag zu sich zu nehmen. Und sie denken, machen die Leute wirklich tatsächlich das? Das ist wirklich so. Wir hatten jemanden neulich in unserer Notaufnahme, die gerade einen Kaliumausgleich hatte, weil sie gerade diese Diät gemacht hat. Das ist auch gut gefährlich. Und dann gibt es solche Schlagzeilen. Das ist eine Melone, der heißt Graviole oder Sauersop. Es hat auch verschiedene andere Namen. Diese Melonen, der schmeckt wie Nasenpopo, muss ich schon sagen. Der schmeckt fürchterlich. Der wird bei uns in München am Viktualienmarkt auffällend an Patienten mit Kopftücher verkauft. Der kostet 50 Euro und der soll wirksamer sein als Chemo. Patienten bezahlen auch gerne dafür, um dieses Melonen zu essen. Der hat aber eine Nebenwirkung, und zwar der kann der Neurotoxizität auch herbeirufen. Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil viele von diesen Krebsdiäten oder Einsätze aus der Ernährung bringen mit sich Konsequenzen, die man ganz leicht auf den Krebstherapie auch zurückführen können. Und dann können die Ärzte nicht unterscheiden, ob das therapiebedingt ist oder auf die Essen zurückzuführen sind. Und das ist ganz wichtig, dass die Patienten auch solche Maßnahmen dann ihre Ärzte oder ihre Team auch mitteilen. Und wenn sie was mitbekommen, dass sie da auch die behandelnden Onkologen auch solche Informationen mitgeben. Das ist einer meiner Lieblingsbeispiele, weil ich liebe Spargel und es kam gerade vor den Spargelsaison letztes Jahr in den Medien auf und ich war total traurig, als ich das gelesen habe, und bis zum heute kriege ich ganz viele Fragen von meinen Patienten darüber. Die ist ein perfektes Beispiel, wie gute Wissenschaft und schlechte recherchierte Medienberichte unnötige Panik bei unseren Patienten auslösen. Weil dieser Artikel ging darum, dass man wirklich keine Spargel essen soll. Aber wenn man die originale Publikationen liest, war das eigentlich ein sehr guter Zellstudien, Zellkulturen, der herausgefunden hat, dass es gibt ein Eiweiß in unserem Körper, die unser Körper eigenständig produziert, egal, unabhängig von unserer Ernährung, und der heißt Asparagin. Und dieser Eiweiß ist an der Metastasieren von dem Brustkrebs beteiligt, in die ganz komplexen Wirkungen und Sachen, die da laufen, um das zu metastasieren. Und die haben gelegentlich noch vorgeschlagen, das wäre ein sehr interessanter Ansatz für eine zielgerichtete Therapie. Das war alles. Und daraus hat die Medien einfach entschieden, jetzt sollen wir alle keine Spargel essen. Es zeigt einfach, das hatten die Recherche gar nicht vorgeschlagen. Die haben nicht mal von Lebensmitteln geredet. Und das zeigt auch, wie wirklich schlechte Medien unnötige Panik bei unseren Patienten auslösen. Noch dazu kommt, dass Patienten können wissenschaftliche Ratschläge von Charlatanerei nicht unterscheiden. 80% der Komplementäranwender nennen das als unverzichtbarer Teil unserer Therapie. Und Patienten folgen auch solche Ansätze. Und hier habe ich nur Diäten gelistet, aber die folgen auch alle diese komplementären Ansichten, ohne ihre Ärzte mitzuteilen. Und das ist ganz wichtig, weil das kann auch die Therapie beeinflussen. Jetzt komme ich zu dem Video. Es dauert eine Minute, bis es lädt. Nee, jetzt.
Die körperliche Verfassung ist im Kampf gegen Krebs von entscheidender Bedeutung. Doch viele Patienten verlieren ungewollt Gewicht, häufig bereits vor der Diagnose. Stellen Sie sich einen Profiboxer vor, der sich mitten in einer strengen Diät befindet. Er verliert Muskeln und Kilos. Könnte der einen großen Kampf bestreiten? Für alle, die Krebs haben, gilt: Halten Sie Ihr Kampfgewicht, auch wenn Sie ein paar Kilos zu viel haben. Verlieren Sie nicht mehr als 5% Ihres Gewichts, denn das kann bereits Mangelernährung bedeuten. Bei jemand, der 80 Kilo wiegt, wären das zum Beispiel nur 4 Kilo. Wenn Sie Gewicht verlieren, verlieren Sie nicht nur Fett, sondern auch Muskeln, die Sie für den Kampf jedoch dringend benötigen. Ihr Immunsystem wird schwächer und Sie anfälliger für Infekte durch Bakterien oder Viren. Ihre Wundheilung kann gestört werden. Sie verbringen mehr Zeit im Krankenhaus oder sind sogar zu schwach, um Therapien oder Operationen in Angriff zu nehmen. Das größte Problem ist, der Krebs und die Therapien machen es Ihnen schwer, Ihr Körpergewicht zu halten. Vielleicht ist Ihnen übel, Sie haben Probleme mit der Verdauung oder Schmerzen beim Schlucken. Ihr Lieblingsgericht schmeckt plötzlich wie Pappe oder Sie spüren gar kein Hungergefühl mehr. Doch Sie müssen den Gewichtsverlust nicht einfach akzeptieren, sondern können ihm den Kampf ansagen. Mit einer individuell angepassten Ernährung. Werden Sie aktiv. Starten Sie ein Gewichtstagebuch und halten Sie Ihre Ärzte damit auf dem Laufenden. Machen Sie den Selbsttest und finden Sie heraus, was Ihr Körper jetzt gerade braucht. Wir stehen Ihnen zur Seite mit Tipps, Empfehlungen und Hilfestellungen. www.wasessenbeikrebs.de.
So, um diese Informationslücke zu füllen, habe ich mit einem Verein eine Zusammenarbeit angefangen. Wir haben auch entdeckt, dass die deutsche Internet wirklich nicht viel hergibt. Es gibt ganz viele gute englische Webseiten, aber in deutscher Sprache gibt es fast gar nichts, die evidenzbasierte Empfehlungen an unsere Patienten mitbringen. Und wir wollten einen Weg finden, um genau dies zu machen. Und dies ist ein Verein, der gegründet wurde von einer Angehörigen. Sie hat ihr Ex-Mann durch Krebs verloren und sie kommt aus dem IT-Bereich. Und wir arbeiten zusammen mit Experten aus dem IT-Bereich und wir von Klinikum Großhadern, wir stellen auch den Inhalt dieser Website dar. Und die sollte auch für die Patienten sein. Diese Website ist direkt an Patienten auch gezielt und der sollte auch evidenzbasierte Informationen an diese Patienten bringen und er soll hoffentlich genauso gut gestaltet werden wie diese Quatsch-Webseiten, die ganz viele verschiedene Themen vorschlagen, die gar nicht für unsere Patienten gut sind, wie gar kein Zucker essen und so weiter. Und wir versuchen da Erklärungen zu machen. Wir werden demnächst auch eine große Schatz an Rezepte mit reinbringen, die von Diätassistenten durch Deutschland auch entwickelt wird, speziell für die Nebenwirkungen der Therapie und verschiedene Ziele. Wir werden auch einen großen Informationsteil zu Zucker auch demnächst bringen und der wird immer updated und erneut werden. Und dies ist unsere digitale Lösung, die wir versuchen jetzt, diese Themen ein bisschen näher an den Patienten dran zu bringen und hoffentlich denen mehr Informationen zu bringen in der deutschen Sprache. So, wir haben auch auf dieser Website ganz viele Informationen und Sachen, die die Patienten selbst ausdrucken können. Das ist ein Beispiel bei Appetitlosigkeit. Erste Hilfe bei Appetitlosigkeit. So, wenn Sie einen Patienten haben und Sie sind hilflos, weil Sie kommen nicht aus dem Ernährungsbereich, können Sie die Patienten diese Webseite zeigen. Und da ist zum Beispiel eine Liste zum Ausdrucken, die die Patienten auf ihr Kühlschrank oder wenn sie im Krankenhaus liegen, auch da auch hinhängen können mit Erste Hilfe Tipps. Und die müssen nicht alle übernehmen, die können auch das aussuchen, was für denen gerade passt. Und auch wenn sie nur einer von diesen Tipps anwenden, ist es sehr hilfreich. Und damit hoffen wir auch eine sehr gute Hilfestelle für die Patienten auch im Internet zu bringen. So, wie schon erwähnt, habe ich auch ein Buch mitgeschrieben und es gibt ein Begleitbuch auch dazu. So, die sind die zwei Bücher, die in der Ernährungsmedizin jetzt etabliert sind, in Ernährung und Onkologie. Der Buch hier geht einfach um die Grundlage und die Evidenz da hinten und mein Buch sollte eigentlich eine praxisbasierte Umsetzung deren Empfehlungen sein. So, wenn Sie Interesse haben, auch über diese Themen noch mehr zu lesen, können Sie auch diese Bücher einmal anschauen. So, mein letzter Satz, wollte ich bei Ihnen lassen, ist: Ernährung ist mehr als Lebensmittel. Es ist ein Teil von unserer Versorgung, die wirklich eine Verbesserung gebraucht habt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das war ein exzellentes Referat über dieses Thema Ernährung. Wirklich spannend. Und auch viele gute Tipps, die wir jetzt bekommen haben, auch was die Website betrifft, ja, die Sie anbieten. Okay, Fragen? Bitte sehr.
Ich höre Sie nicht.
Das Mikro.
Ja. Danke. Ich bin diplomierte Krankenschwester und ich empfinde oft zwischen Angehörigen und Krebspatienten, onkologischen Patienten.
Ich höre Sie nicht gut.
Ist ich aufgetreten? Ja, geht's jetzt? Jetzt geht's besser. Ich empfinde oft das Essen an und für sich bei onkologischen Patienten und Angehörigen als einen unheimlichen Machtkampf. Also es ist unglaublich, was sich da abspielt, was von zu Hause mitgebracht wird, was der Patient essen soll, was er sagt, er würde es nicht, er kann das schon überhaupt nicht mehr sehen und das sollte sofort wieder mitnehmen. Wir haben wahnsinnig bemühte Diätologinnen auch bei uns im Krankenhaus, die also wirklich sehr auf die Wünsche der Patienten eingehen, aber für mich sind Angehörige von onkologischen Patienten ein Riesenproblem, wobei ich selber Angehörige war von zwei Brüdern, die ich essen habe lassen, was sie wollten. Und die aßen dann Dinge, die sie in unserer Kindheit nie gegessen haben. Ja? Wenn sie einem meiner Brüder Gemüse gegeben hätten, also der hätte sie ermordet. Ja? Und in der Endphase hat er nur das gegessen. Oder nie was Süßes und auf einmal war es Grießkoch und Pudding und so weiter. Einer hat dann nur Melone und kalte Sachen gegessen. Ja? Also übers Essen spielt sich wahnsinnig viel ab zwischen Angehöriger und Patient. Und das würde mich, also eben auch als Pflegeperson, interessieren, wie Sie glauben, dass man das ausgleichen kann. Ob es da irgendwelche Tipps gibt,
ja,
wo
ich
man
verstehe genau,
noch
was
mehr
Sie meinen.
Ausgleichen kann.
Ja, eigentlich sind die Angehörige ein großes Thema. Ich denke immer, man kann auch den Teils der Eheverhältnisse auch über den Ernährungsberatungen auch ein bisschen mitspüren. Aber dazu auch gut gemeinte Angehörige machen ihre Krebserkrankten ganz viele Druck, weil das ist auch deren Art, mit den Krankheiten zu begreifen, glaube ich, und auch umzugehen. Die haben auch keine andere Möglichkeit. Und das ist auch etwas schwierig. Und da hoffentlich hilft auch unsere Website auch, weil dann können die Angehörige auch genauso lesen. Aber ich denke, jeder Diätologen, jeder Diätassistent, die auch eine Ernährungsberatung an einen Patienten gibt, sollte auch den Angehörigen mit einladen und teilweise auch alleine sprechen. Das erste Schritt hier ist für mich auch, den Angehörigen abzuholen und mitzunehmen und den auch zu erklären, was Ernährung kann und was die Ernährung nicht kann, damit denen das auch bewusst sind und dass die auch mitbekommen, dass dieser Druck auch manchmal sehr oft kontraproduktiv ist. Ich hoffe, das hat Ihre Fragen beantwortet.
Ja. Ja, noch eine Frage, bitte sehr. Dr. Czerwinkel.
Es gibt ja jetzt Hinweise pathophysiologischer Art, dass unsere Reparatur- und Regenerationsprozesse an eher niedrige Zuckerspiegel gekoppelt sind, das heißt quasi an Hungerphasen. Ist da etwa, über Leptin ist das vermittelt, ist da etwas dran oder wie würde das dann letztlich die Empfehlung, ständig den Zuckerspiegel hochzuhalten, also ständig etwas zu essen, würde das ändern?
Ich habe die Frage schwer verstanden.
Macht es Sinn, niedere Zuckerspiegel zu haben bei Krebs?
Diese Frage habe ich mich auch genauso gestellt. Und ich habe dann gemeinsam mit der Deutschen Krebsgesellschaft in Deutschland eine systematische Review zu dem Thema ketogene und zuckerarme Ernährung bei isokalorischen Diäten bei Krebspatienten. Dazu gab es insgesamt in den letzten 30 Jahren nur 300 Patienten, die in solche Studien eingeschlossen sind, die Endpunkte waren meistens Machbarkeit und nicht, dass eine Wirkung an die Tumor waren. Und nur 170 von diesen 300 Patienten haben jemals diese Diäten wirklich mitgemacht, weil die teils randomisiert waren. Das heißt, dass diese Aussage, dass zuckerfüllter Krebs ist, basiert auf 170 Patienten und davon haben nur 83 Patienten diese Studien beendet. Und damit kann ich Ihnen sagen, die Evidenz dahinter ist nicht wirklich groß. Und es gibt noch Studien, die belegen, dass sogar eine niedrige, es ist nicht möglich, physiologisch unser Blutzucker so niedrig zu senken, dass der Tumor auch aufhört zu wachsen. Wegen den Glukosetransporten, die Tumoren haben, die haben auch Glukosetransporte, die bei sehr niedriger Blutzucker auch funktionieren können. Die können auch Eiweiß und Fette auch zu sich nehmen. So, diese zuckerarme Ernährung ist eigentlich gar nicht evidenzbasiert. Und meines Erachtens ist es auch nicht empfehlenswert.
So, eine letzte Frage ist noch drin. Bitte sehr, Herr Günther.
Ja, im Anschluss an die Wortmeldung von Dr. Czerwinkel. Also es gibt gute Studien, die kennen Sie auch, dass eine zuckerärmere Diät, und wir sind ja überschwemmt von Zucker, das Krebsrisiko im Sinne einer Primärprävention senkt. Umgekehrt Leute, die nicht zuckerkrank sind und höhere nüchtern Blutzuckerspiegel haben eine höhere Neigung zu Krebs. Hat auch die WHO vor 2 Jahren gesagt, auch der erhöhte Konsum von rotem Fleisch ist krebsfördernd. Das heißt, Ihre Aussage ganz am Anfang, dass Ernährung das Krebswachstum oder die Krebsentstehung nicht beeinflusst, die möchte ich relativieren. Der große Fehler, und das ist der Punkt, ist, dass in der Tertiärprävention, in der Therapie, die Erkenntnisse aus der Primärprävention angewendet werden.
Ja, genau.
Und das ist der kollektive Fehler, ja, von allen Ernährungsaposteln und Komplementärmedizinern und Wunderheilern und wie sie alle heißen. Die Daten aus der Primärprävention stimmen, sie sind aber in der Erkrankungsphase nicht relevant. Das wollte ich sagen.
Sie haben genau das aufgegriffen, wo ich oft auch Vorträge halte, dass die Empfehlung in der Prävention in der, und der Nachsorge würde oft während der Therapie auch sogar von Ärzten auch empfohlen. Und das ist falsch. Man muss aber auch in die präventive Phase auch schauen, dass das Ernährung und Lebensstil eigentlich sollte 30% von unserer Prävention ausmachen, aber Ernährung im Rahmen von einem Lebensstil, das heißt, die andere Prozent ist von Rauchen, Alkoholversuch, Sport. So, da sind vier Faktoren, die insgesamt 30% ausmachen. Man kann das nie an Ernährung alleine schieben. Aber Sie müssen auch überlegen mit diesem Zucker. Ja, wir essen in dieser westlichen Welt viel mehr Zucker. Das kann auch gewiss reduziert werden, aber das selbst der World Cancer Research Fund schreibt, dass man soll die Zuckerkonsum reduzieren, insofern, dass es zu einem erhöhten Gewicht führt. Oder man sieht auch von dem Pankreaskarzinom, dass wenn man zuckergefüllte Getränke und Fruchtzucker zu sich nimmt, das auch, hat auch ein erhöhtes Risiko für Pankreaskarzinom. So, es gibt schon da ein gewisses Risiko. Und es ist immer sinnvoll, das minimal zu reduzieren. Aber während den Krebserkrankungen ist das nicht mehr relevant und auch sollte nicht beachtet werden. Erst in der Genesungsphase, wenn man gegen Rezidiv angehen möchte.
Also die Message ist, man kann den Krebs nicht aushungern. Man
genau.
kann ihn nicht aushungern.
Genau.
Vielleicht noch eine letzte Bemerkung, warum ich diese Zuckergeschichte und Krebs etwas ernster nehme. Ich komme aus der Pathophysiologie. Da gibt es Experimente, bei denen man zeigt in der Zellkultur, dass man mit Senken des Zuckers die Apoptoserate erhöhen kann und umgekehrt. Also damit habe ich eigentlich zumindest in der Zellkultur einen Hinweis, dass ich mit einem erhöhten Zucker die Apoptosefrequenz zurückfahren kann. Und die Apoptose ist ja etwas, das wir sozusagen der programmierte Zelltod, den wir in der Krebstherapie auch brauchen. Also das ist jetzt mein Zugang, wo ich mir denke, vielleicht ist da irgendetwas dran. Vermittelt über Leptine wird das.
Wobei es genauso viele Studien in Zellen und Tierkulturen, die genau das Gegenteil gezeigt wurde. Die Leute, die den Zucker gegen Krebs propagieren, vergessen gern diese andere Seite, die Studien. Es gibt immer zwei Seiten in unserer Wissenschaft. Das ist ein höchst angestrittenes Thema. Und diese Beweise sind noch nicht übertragen an den Menschen. Und noch dazu gibt es auch der Argument, die ich denke auch sehr traghaft ist, ist, dass auch wenn es die Apoptose auch fördern könnte, die Krebszellen sind anwendungsfähig. Die können sich an den Gegebenheiten anpassen. Ich vergleiche das immer mit einer schwangeren Frau. Das Baby nimmt sich, was er möchte von dem Körper. Denen ist das egal, was der bekommt, der nährt sich. Manchmal auf Kosten die Mutter. Und Krebszellen sind genauso. Wenn der Zucker nicht vorhanden ist, vielleicht eine Weile lang fängt der Tumor ein bisschen langsamer zu wachsen oder gar nicht nach den Zellkulturstudien. Das wissen wir gar nicht bei Menschen. Aber langfristig kann er sich dann anpassen und dann, wie ich vorhin erwähnt habe, von Eiweiße und Fette genauso gut leben. Man muss auch dann überlegen, wenn wir in einer Ketose sind, haben wir auch Eiweiße und Fette, die aufgrund dessen, dass unser Hirn lebt von Glucose, auch im Zucker umgewandelt werden in unser Körper. Und das ist auch wichtig zu wissen, dass wir niemals ohne Zucker in unser Körper sind.
Okay, wir müssen ein bisschen auf die Zeit sehen.
Ja.
Ganz herzlichen Dank. Ich muss Ihnen noch ein Kompliment machen, Frau Eriksson. Sie beherrschen dieses Instrument der deutschen Sprache wirklich hervorragend.
Vielen Dank. Es ist nicht
wirklich
immer einfach.
Ja, das glaube ich. Aber Sie machen das hervorragend. Ja. Vielen Dank nochmal für Ihr schönes Referat.
Was Sie vielen, Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank. So,